im Bundestag gesagt. Das haben wir in unserem Statement vor dem Internationalen Gerichtshof deutlich gemacht. Da war immer die Rückmeldung auch des Ausschusses für Auswärtiges, wo Sie ja mit drin sitzen, Verteidigungsausschusses. Das finden Sie alles fein. Deswegen bin ich jetzt verwundert, dass es plötzlich nicht mehr fein ist, wenn ich das richtig verstehe, dass man jede Anfrage prüft im Sinne unserer Gesetze, unserer Ordnung. Das bedeutet auch, dass es Zusagen zum humanitären Völkerrecht geben muss. Diese Zusage hat es jetzt für die jüngsten Fälle gegeben. Entsprechend hat der Bundeskanzler deutlich gemacht, dann wird es auch weitere Genehmigungen geben an dieser Stelle.
Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Ja, vielen Dank. Das beantwortet meine Frage nicht. Es geht nicht darum, was wir fein finden, sondern Herr Merz hat gesagt, dass die Bundesregierung seit Wochen die Genehmigung von Rüstungsexporten von Munition verweigern würde. Und ich halte Ihnen dazu ergänzend vor, dass Herr Professor Christian Tams vor dem Internationalen Gerichtshof für uns, für Sie, von Ihnen beauftragt, vorgetragen hat, in einem Verfahren, das Nicaragua bemerkenswerterweise angestrengt hat, bezugnehmend auf die Zeit seit Oktober 2023,
es sei keine
Artilleriemunition, überhaupt keine Munition oder anderes Kriegswaffenmaterial geliefert worden, was in Gefechten eingesetzt werden könnte. Wie passt das jetzt mit Ihren Aussagen zusammen, Frau Ministerin?
Sie fragen jetzt eine gewisse Art und die Aussage von Ihrem Fraktionsvorsitzenden, es wird gar nichts mehr geliefert. Das sind ja nun zwei absolut unterschiedliche Paar Schuhe. Die Erklärung der Bundesregierung vor dem IGH war ja schon ein bisschen her. Wie gesagt, da haben Sie das alles okay gefunden. Jetzt finden Sie das nicht mehr okay. Und ich möchte jetzt, wo Sie zitieren, auch mal zitieren, den Präsidenten Herzog von Israel. Er sagte im Februar, Israel is committed to international humanitarian law. We do not have a war with the citizens of Gaza. We have a war with Hamas. Und genau das ist der Punkt, dass wir deswegen die Frage von humanitärem Recht immer wieder thematisieren, wie unsere amerikanischen und britischen Partner. Sie wissen, dass der Außenminister und der Verteidigungsminister der USA gerade einen Brief genau mit dem gleichen Thema humanitäres Völkerrecht geschrieben hat. Ich frage einmal zurück, unterstellen Sie den jetzt auch, Sie würden Israel und das Selbstverteidigungsrecht nicht mehr unterstützen?
Noch sind wir nicht in der Regierung, aber dann beantworten wir.
Zu einer Nachfrage hat der Kollege Laschet das Wort.
Sie haben gerade die Aussage von Präsident Herzog vom Februar zitiert, wenn ich das richtig sehe, indem er sich zum humanitären Völkerrecht bekennt. Was gibt es dann einen Grund, monatelang das noch kritisch zu hinterfragen bei Israel?
Also eigentlich wissen Sie das ja alles, weil Sie selber ja beim Bundessicherheitsrat saßen, jedenfalls Ihre Partei und Ihre Fraktion. Nach den europäischen Rüstungsexportrichtlinien, und das sind unsere Leitlinien, nachdem wir hier in Deutschland agieren, ist das in Einzelfällen zu prüfen. Deswegen sagt man nicht, wir haben es einmal geprüft vor 5 Jahren oder wann auch immer, sondern jeder Einzelfall wird geprüft. Wie gesagt, ist die Einhaltung vom humanitären Völkerrecht, was Sie ja gerade bestätigt haben, dass das sicherzustellen ist, der Fall. Und es gibt jetzt einen Brief, der das für die jüngsten Anfragen genauso beinhaltet, dass der Brief so lange gedauert hat. Das müssten Sie dann andere Fragen, aber nicht mich. Und nochmal, ich bin wirklich verwundert. Wir können ja streiten in der Sache über Themen, nur ich bin verwundert, dass wir mehrfach darüber im letzten Jahr gesprochen haben, dass es Konsens war, dass das wichtig ist, dass wir das gegenseitig immer sicherstellen, dass das jetzt anders ist. Das liegt offensichtlich nicht an der veränderten Lage im Nahen Osten, sondern vielleicht, dass der Wahlkampf etwas näher kommt.
So, ich habe noch 2 Nachfragen aus der Unionsfraktion gesehen. Die lasse ich auch alle beide noch zu. Und ich bitte nochmals wirklich, dass sich alle Beteiligten an die verabredeten Zeiten halten. Das Wort hat die Kollegin Wiedmann-Mautz.
Frau Bundesministerin, Ihre Aussagen jetzt gerade verwundern mich etwas im Verhältnis zu den Waffenlieferungen in die Ukraine. Denn die Ukraine muss sich ja nicht rechtfertigen für die gelieferten Waffen. Was ist das für ein Unterschied und ist es mit Ihrer Wahrnehmung, nämlich dass die Sicherheit Israels Staatsräson Deutschlands ist, vereinbart, dass Israel sich dafür rechtfertigen muss?
Israel muss sich auch für nichts rechtfertigen. Und ich möchte jetzt hier an der Stelle auch noch mal unterstreichen, auf welcher Grundlage hier Fragen oder Vermutungen sind. Auf Artikeln in der Bild-Zeitung, wo offensichtlich derjenige oder diejenige, aber ich muss mal sagen, wahrscheinlich derjenige, den Unterschied zwischen Völkermord und Völkerrecht nicht verstanden hat. Ja, und wir sind hier nochmal, auch mit Blick auf die Ukraine, Sie wissen, dass das auch eine schwierige Entscheidung gibt. Da hat Herr Merz gerade aufgefordert, die Reichweitenbeschränkungen aufzuheben. Das bedeutet ja, dass es auch mit Blick auf die Ukraine immer wieder Vorgaben gibt, auch Zusagen gibt, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten, militärische Ziele allein nur angreifen zu können. Und das, was gilt, ist das internationale Recht, und zwar überall für uns, egal wohin wir liefern. Und das sind die europäischen Leitlinien für Rüstungsexporte.
Die letzte Frage stellt zu dieser Frage der Kollege Wiltsch.
Ja, Frau Ministerin, wir hatten das Thema heute schon im Wirtschaftsausschuss. Dort habe ich die Kollegin Staatssekretärin gefragt und die hat mir ausdrücklich bestätigt, dass diese Aussage, die auf die Nicaragua-Anklage hin vor dem IGH erfolgte, Bestand hat. Sie haben selbst von dem, also dass man zurückweist, dass Israel Vorwurf des Völkermordes zurecht erhalten würde und es würde ausdrücklich fortbestehen. Die Frage ist, bei Ihren vielen Reisen, was empfehlen Sie denn den Israelis, wie Sie mit einem Gegner umzugehen haben, der aus Kindergärten, Schulen, aus Krankenhäusern heraus, jedenfalls aus der Deckung hinter Zivilisten heraus seinen Kampf führt gegen Israel?
Ja. Also, weil das gilt, ich war diejenige, die öffentlich erklärt hat, mit Blick auf die andere Klage, die es gibt, vor dem ICC und Völkermord, dass die deutsche Bundesregierung das nicht sieht. Und deswegen hätte man vielleicht etwas stutzig werden müssen, wenn Ihnen irgendjemand zugetragen hätte. Plötzlich würde ich im Bundessicherheitsrat was anderes sagen, was ich noch vor kurzem öffentlich für Deutschland deutlich gemacht hat, dass wir diesen Vorwurf des Völkermordes nicht sehen und deswegen auch nicht tragen. Da sollte man vielleicht mal stutzig werden. Mit Blick auf Israel. Ich empfehle gar nichts, sondern an der Stelle haben wir immer wieder deutlich gemacht, wie andere Partner auch, dass das humanitäre Völkerrecht, dass das kein Widerspruch zum Recht auf Selbstverteidigung ist. Ich habe hier vor einer Woche, das kann man bei Social Media nachhören, da kriege ich nämlich einen anderen massiven Shitstorm deutlich gemacht, dass es militärische Orte und zivile Orte im Völkerrecht unterschieden werden. Und wenn zivile Orte missbraucht werden für militärische Zwecke, dass sie dann nach dem Völkerrecht auch den Schutzstatus verlieren können, wenn Hamas-Terroristen sich dort verschanzen. Dann gibt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Da muss man abwägen, wie viele Zivilisten dort sind. Und diese wahnsinnig schwierigen Entscheidungen können wir, glaube ich, alle froh sein, dass wir sie in unserem Leben noch niemals treffen mussten.
Die nächste Frage stellt Olaf in der Beek.
Ja, Frau Ministerin, die Weltklimakonferenz im nächsten Monat kommt mit großen Schritten auf uns zu. Es ist diesmal so eine Finanzierungskopf, wie man so schön sagt. Dazu eine ganz spezielle Frage über unsere internationale Klimafinanzierung. Wie bewerten Sie es, dass 2022 im Rahmen der internationalen Klimafinanzierung insgesamt 9,6 Milliarden Euro aus Deutschland an andere Länder flossen, von denen 6,39 Milliarden aus dem Bundeshaushalt finanziert worden sind, während im Jahr 2023 9,9 Milliarden, also fast die identische Summe, Milliarden Euro insgesamt aufgewendet wurden, dabei aber nur noch 5,7 Milliarden, also rund 700 Millionen Euro weniger aus den Haushaltsmitteln bewältigt worden sind. Sollten wir das Instrument dieser Blended Finance, also der Hebelung von privatem Kapital durch öffentliche Gelder, vor diesem Hintergrund nicht weiter ausbauen?
Das sollten wir unbedingt tun, dass weniger Gelder von unserer Seite auch bereitgestellt werden, um mehr zu hebeln. Vielleicht können Sie das Gespräch auch mit dem Finanzminister noch mal suchen. Wir sind in einer Situation, dass unsere finanziellen Spielräume leider, aber das ist ein anderes Thema, mit Blick auf vielleicht eine nächste Bundesregierung, Reform der Schuldenbremse, eingeschränkt sind. Und deswegen sind wir mit Blick auf, was bedeutet das für die Klimafinanzierung, dass wir hier auch weniger einstellen können. Nichtsdestotrotz ist mein Appell, genauso wie das, was Sie deutlich gemacht haben, wir können mit öffentlichen Geldern privates Kapital hebeln. Und das wollen wir auch mit Blick auf die Klimakonferenz deutlich machen, dass wir nicht mehr in Zeiten sind, zum Glück, wo manche den Klimawandel geleugnet haben, andere gesagt haben, das ist kontraproduktiv für die Industrie, sondern die allergrößte Mehrheit, um nicht zu sagen, so gut wie alle, haben erkannt, dass die Zukunft klimaneutral ist, dass es im wirtschaftlichen Interesse ist. Und deswegen reisen wir jetzt auch nach Baku als deutsche Bundesregierung und machen deutlich, wir wollen investieren mit deutschen Unternehmen, wir wollen investieren, wir wollen dazu beitragen, dass die Klimaneutralisierung, dass die Klimaneutralität endlich umgesetzt wird, und zwar mit starken wirtschaftlichen Partnern und nicht allein mit öffentlichen Geldern.
Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Ja, wäre das auch ein Beispiel, beispielsweise für diesen letztes Jahr aufgelegten Loss and Damage Fonds, der gerade die ärmeren Länder unterstützen soll, Inselstaaten etc., die unter dem Klimawandel zu leiden haben? Wäre das nicht auch eine Marschrichtung aus Deutschland, wo wir sagen sollten, privates Kapital muss in dem Moment gehebelt werden, damit wir dort viel mehr erreichen können, diesen Fonds wesentlich besser ausstatten können?
Genau dafür werbe ich, und deswegen war es auch so wichtig für mich, dass wir die auswärtige Klimapolitik ins Auswärtige Amt geholt haben, weil es geopolitisch, wirtschaftspolitisch und klimapolitisch engstens zusammenhängt. Wir wollen die Einzahlerbasis erweitern. Wir wollen, dass Länder, die jetzt große Emittenten sind, wie China oder auch Golfstaaten, mit einzahlen und nicht Industriestaaten alleine, aber vor allen Dingen auch wirtschaftliche Akteure. Und hier sieht man wieder, wie alle Themen der Geopolitik zusammenhängen. Wenn wir dort in Dubai mit VAE gemeinsam auch im Klimabereich aktiv werden konnten, dann liegt das auch daran, weil wir Vertrauen aufgebaut haben mit Blick auf die Sicherheitsinteressen im Nahen Osten. Und man kann da nicht sagen, einmal arbeiten wir zusammen, wann anders arbeiten wir nicht zusammen. Und deswegen ist das Thema Nahost auch so wichtig für alle anderen Themenbereiche und unsere Verlässlichkeit.
Die nächste Nachfrage stellt Katrin Henneberger.
Mit Blick auf die nächste UN-Klimakonferenz. Die Klimakrise führt bereits dazu, dass Landnutzungskonflikte zunehmen. Welche Strategien hat das Auswärtige Amt entwickelt, um auch auf dieses Sicherheitsrisiko zu antworten?
Ja, die Klimakrise ist einer der größten Konfliktverschärfer, und wir haben gerade ein Tool entwickelt als Auswärtiges Amt, aber mit 19 Partnern zusammen, zum Beispiel mit der Universität der Bundeswehr in München, die ebenso immer wieder deutlich gemacht hat, dass wenn wir die Klimakrise begrenzen, um das mal positiv zu drehen, dann können wir auch den besten Beitrag für Frieden leisten, weil wir nicht nur im Sahel sehen, weil wir nicht nur an anderen Orten dieser Welt sehen, dass Klima und Flucht einer der größten Fluchtgründe mittlerweile ist. Und wenn das an Orten zusammenkommt, wo es auch noch regionale Konflikte gibt oder Terroristen gibt, dass die das maximal ausnutzen. Und deswegen ist die Klimasicherheitspolitik eine der zentralen Fragen. Und jedes Zehntel Grad Erderwärmung, was wir eindämmen können, hilft dann auch, ein bisschen Friedens- und Sicherheitsarbeit zu leisten.
Ich habe noch zwei Meldungen zu Nachfragen. Lass auch beide zu. Die erste stellt Paul Ziemier.
Ja, Frau Bundesministerin, wir haben hier am 12. Dezember 2023 bereits den Antrag der Union diskutiert, die Hisbollah als verlängerten Arm des Irans entschlossen bekämpfen, Stabilität und Demokratie für den Libanon, mit sehr vielen konkreten Punkten, um die staatlichen Strukturen zu stärken, auch die Demokratie, um die Demokratie im Libanon zu stärken.
Dieser Antrag Kollege ist ja Ziemiak, versuchen Sie es irgendwie mit der Frage, die ja eigentlich jetzt am Ausgang stand, zu verbinden?
Jetzt müssen wir nur die Uhr.
Ich gebe Ihnen jetzt noch 3 Sekunden mehr, aber.
Ja, Entschuldigung, das waren noch 10 Sekunden, bitte. Wir wissen alle, dass es falsch war, dass die Ampel diesen Antrag hier natürlich abgelehnt hat, nur weil er aus der Opposition kam. Ich bin mir sicher, dass die Bundesministerin dem zustimmt. Deswegen, was unternehmen Sie jetzt konkret, um den Libanon zu stabilisieren? Dankeschön.
Richtig erinnere, Libanon-Antrag war ja auch vor allem Hisbollah der großes Thema. Also Teile dieses Antrags haben wir als Bundesregierung mit umgesetzt, beziehungsweise mit den Strafvermittlungsbehörden. IZH-Schließung zum Beispiel hat stattgefunden. Die Stärkung der LAF, also der libanesischen Armee. Eine meiner 3 Reisen in den Libanon war genau diesen Punkt, der in Ihren Antrag war, die Stärkung der LAF, damit eben Hisbollah-Terroristen nicht suggerieren können, sie würden vor Ort für die Sicherheit sorgen. Und das Gleiche gilt für Umsetzung Resolution Resolution 1701 UNIFIL, weswegen ich auch so deutlich in diesen Tagen gemacht habe, wir müssen UNIFIL stärken zum Schutz der Zivilbevölkerung, aber auch zum Schutz von Israel. Und deswegen müssen die Angriffe oder das, was es passiert ist mit Blick auf UNIFIL, die von IDF-Kräften getroffen worden sind, unverzüglich aufgeklärt werden. Und Sie haben in einem Gastbeitrag ja deutlich gemacht, dass ein Failed State, ein weiterer, wie Libanon im Nahen Osten, eine Katastrophe wäre. Das Gleiche habe ich auch gesagt, dass eine Destabilisierung des Libanons katastrophal wäre für die Region. Und es freut mich, dass wir da offensichtlich eine sehr, sehr große Schnittmenge haben.
Es freut mich, dass Sie Schnittmengen haben, aber ich mache wirklich darauf aufmerksam, dass die nächste Nachfrage, die jetzt noch zugelassen wird, sich bitte wieder auf die Ausgangsfrage bezieht. Da ging es nämlich um die Klimakonferenz. Und Lisa Badum hat das Wort.
Ja, sehr geehrte Frau Außenministerin, Sie haben auf die historischen Beschlüsse der letzten COP in Dubai hingewiesen, wo Sie auch maßgeblich am Brit gearbeitet haben. Unter anderem ist ja der Abkehr von fossilen Energien beschlossen worden, von Kohle, Öl und Gas. Wie kann aus Ihrer Sicht dieser Beschluss jetzt in Baku bei der nächsten Klimakonferenz fortentwickelt werden?
Um es knapp zu machen, aber auch realpolitisch. Indem wir es einfach machen. Aus meiner Sicht sind alle Grundlagen dafür geschaffen worden und zuletzt in Dubai, da hat die Weltgemeinschaft gemeinsam, und auch das ist ein Beitrag unserer internationalen diplomatischen Arbeit gewesen, geschlossen gesagt, das fossile Zeitalter ist vorbei, wir müssen in erneuerbare Energien investieren, insbesondere wenn wir anderen Ländern, kleineren, schwächeren Ländern die Chance auf Wohlstand und Wachstum geben wollen. Und wir werden deswegen vor allen Dingen bei dieser in Baku weniger darauf abzielen, dass wir sagen, jede Textverhandlung, die muss es jetzt auch noch geben, weil wir haben das geklärt bei der letzten COP, sondern wir machen Angebote, wie man vor Ort diese Investition stemmen kann, als Win-Win für die Staaten vor Ort, aber auch als Win für unsere deutsche und europäische Industrie.
Danke. Wir kommen zur nächsten Frage und die stellt der Abgeordnete Kai-Uwe Ziegler.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage geht an unseren Bundesgesundheitsminister. Ich beziehe mich auf einen runden Tisch, den Sie durchgeführt haben, irgendwann Mitte September. Und dazu gab es einen Bericht im ZDF heute. Und es ging darum, um die Versorgung der Patienten mit symptomlindernden Medikamenten. Und die waren zu diesem Zeitpunkt nur bei bestätigter Long-Covid-Erkrankung übernommen worden. Also die hätten also einen Test haben müssen. Da wurde auch darüber diskutiert, dass es auch die Krankenkassen übernehmen sollten bei MLCFS und eventuell bei einer dadurch durch die Covid-Impfung ausgelöst. Ich zitiere jetzt hier mal, was Sie zu diesem Thema gesagt haben. Diese Medikamente werden bei Long-Covid-Symptomen, egal ob das jetzt durch die Impfung gekommen ist oder durch die Erkrankung, von den Krankenkassen erstattet. Das hat mich schon ziemlich irritiert. Sie werben ja bis zum heutigen Tag damit, dass die Corona-Impfung auch gegen Long-Covid schützen würde. Und ich habe erst heute von Ihnen ein Foto in den sozialen Medien gesehen, wo Sie darauf wieder hinweisen. Wie ist das denn nun? Sind nun die Impfungen definitiv nicht an Long-Covid beteiligt? Oder wie sehen Sie das? Ich würde das gerne mal von Ihnen aufgeklärt haben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Das ist ehrlich gesagt eine gute Frage, die sich wie folgt beantworten lässt. Wir wissen, dass wiederholte Covid-Infektionen das Risiko, Long-Covid zu entwickeln, deutlich erhöhen. Daher ist es leider so, dass man nicht wie jedes Jahr eine Erkältung und trotzdem ist alles wieder das Gleiche bei Long-Covid sagen kann, jedes Jahr eine Covid-Infektion und ich habe kein Risiko, Long-Covid zu bekommen, sondern wiederholte Infektionen sind leider, ich wünschte, es wäre anders, ein Risiko, Long-Covid zu entwickeln. Die schweren Verläufe stellen das größte Risiko dar und die Impfung schützt vor schweren Verläufen. Somit schützt die Impfung vor Long-Covid, weil die Impfung auch vor schweren Verläufen schützt. Trotzdem ist es in seltenen Fällen so, dass auch die Impfung zu Long-Covid führen kann. Das ist nie bestritten worden. Aber Sie müssen wie bei jedem Medikament die Wirkung und die Nebenwirkung beachten. Somit schützt in der Summe die Impfung mehr vor Long-Covid, als sie durch eine seltene Nebenwirkung tatsächlich dazu beitragen kann.
Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Vielen Dank, Herr Gesundheitsminister. Das ist eine sehr gute Antwort, um ihn auch mal entsprechend zu routinieren. Wir wissen, Sie wissen, dass es keine Differentialdiagnostik gibt zum Thema Long-Covid und Impfschäden. In mehreren Nachfragen im Bundesgesundheitsausschuss ist von Ihnen gesagt worden, es gibt keine Forschung dazu. Es gibt auch kein Interesse an einer Differentialdiagnostik, weil wir nur symptomatisch behandeln würden wollen. Jetzt frage ich Sie, woraus beziehen Sie Ihr Wissen, dass die Patienten, die jetzt vermeintlich unter Long-Covid behandelt werden, nicht in Wirklichkeit alles Impfschäden sind? Das können Sie nämlich nicht nachweisen.
Das ist eine wissenschaftliche Frage, die sich wie folgt beantworten lässt. Wenn jetzt jemand Long-Covid hat, dann kann man nicht sagen, das ist ein Long-Covid, welches entstanden ist durch eine Impfung oder durch eine Covid-Erkrankung, weil tatsächlich der Verlauf von Long-Covid ähnlich ist, obwohl er bei Impfung Long-Covid in der Regel weniger stark verläuft. Aber tatsächlich ist es natürlich so, wenn jetzt jemand eine schwere Covid-Infektion gehabt hat und entwickelt in den Wochen und Monaten danach eine Long-Covid-Erkrankung, dann liegt der Zusammenhang auf der Hand. Und so gehen die wissenschaftlichen Studien vor. Die wissenschaftlichen Studien schreiben den Patientinnen und Patienten, die nach einer schweren Infektion Long-Covid entwickeln, dieses Long-Covid der Erkrankung zu. Alles andere wäre auch absolut nicht plausibel und nicht im Einklang mit den Standards der Wissenschaft.
Die nächste Nachfrage stellt die Abgeordnete Baum.
Herr Lauterbach, ja, die Frage geht an Sie. Durch die Veröffentlichung der entschwärzten RKI-Protokolle wissen wir jetzt, dass das Bundesgesundheitsministerium unter Herrn Spahn, aber auch unter Ihnen, politischen Einfluss genommen hat auf das RKI.
Moment, wir sind immer noch beim Thema Long-Covid.
Das hängt damit zusammen. Das hängt damit zusammen, ja. Aufgrund dessen wurde zum Beispiel die Impfpflicht gegenüber dem Mitarbeiter im Gesundheitssystem und auch gegenüber den Soldaten eingeführt. Jetzt sitzen immer noch Soldaten aufgrund ihrer Entscheidung, sich nicht haben impfen zu lassen, in den Gefängnissen. Und deshalb frage ich Sie, setzen Sie sich dafür ein, dass diese Soldaten freikommen? Denn Sie tragen eine große Verantwortung dafür.
Also, es steht dem Minister frei.
Ich will nur so viel antworten. Mir wäre es neu tatsächlich, dass irgendein Soldat derzeit im Gefängnis sitzt, weil er sich nicht hat impfen lassen. Das bestreite ich hier und wirkt nicht wirklich plausibel.
Die nächste Nachfrage stellt Linda Heidmann.
Herzlichen Dank, Herr Minister Lauterbach. Sie haben zu Long-Covid und ME/CFS ja einen runden Tisch ins Leben gerufen. Da würde mich tatsächlich interessieren, ob Sie uns kurz erläutern können, woran dieser runde Tisch gerade arbeitet, welche Initiativen und Entscheidungen er auch kürzlich getroffen hat, die jetzt in die Umsetzung gehen.
Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete. Der runde Tisch Long-Covid führt zusammen Betroffene, Wissenschaftler, diejenigen, die im Gesundheitssystem die Arbeit machen, von der Pflegekraft über die Ärzteschaft. Dort kommen alle zusammen, die mit Long-Covid zu tun haben. Und derzeit sind wir dabei, ein Forschungsprogramm umzusetzen, das größte in Europa, mit 100 Millionen Euro insgesamt Mittel für Erwachsenen-Long-Covid, 50 Millionen für Kinder-Long-Covid, weil wir haben derzeit tatsächlich noch keine Heilung. Es ist traurig, aber so ist es. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Heilung für Long-Covid und daran wird mit diesen Forschungsmitteln in dem runden Tisch fieberhaft gearbeitet.
Die nächste Nachfrage stellt der Abgeordnete Reichert.
Herr Minister, habe ich Sie vorhin richtig verstanden? Sie haben zunächst gesagt, dass die Impfung vor schweren Verläufen und damit auch vor Long-Covid schützt. Auf der anderen Seite aber gehört auch ein Long-Covid-ähnlicher, ich sage mal, Symptomkatalog zu den Nebenwirkungen der Impfung. Ist das richtig? Das heißt also, die Impfung schützt einerseits vor Long-Covid, bringt aber in ihren Nebenwirkungen auch so etwas wie Long-Covid hervor.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Impfung typischerweise vor schweren Verläufen schützt und dass schwere Verläufe der häufige Hintergrund einer Long-Covid-Erkrankung sind. Und dass im seltenen Fall auch die Impfung zu Long-Covid führen kann. Somit haben wir hier ein kleines impfbedingtes Risiko, was man auch nicht verschweigen darf. Und auf der anderen Seite einen großen Schutz, weil diese schweren Verläufe der wichtigste Weg in Richtung einer Long-Covid-Erkrankung sind. Der Nutzen der Impfung zum Schutz von Long-Covid dominiert klar die seltene Nebenwirkung.
So, ich bitte, das Telefonieren im Plenarsaal zu unterlassen. Sie wissen, was sonst darauf folgt. Ich habe jetzt noch zwei, sehe Sie alle? Ich habe jetzt noch drei, ich korrigiere mich. Nachfragen und mehr lasse ich auch zu dieser Frage nicht zu, dann geht's weiter im Fragerecht auch zur nächsten Fraktion. Simone Borchert stellt die nächste Frage.
Ja, vielen Dank, dass Sie die Frage eben zulassen. Also mir geht es darum, Sie sprechen immer von Long-Covid. Wir haben aber auch das Thema ME-CFS und Post-VAC. Da würde mich interessieren in diesem Zusammenhang, wie sind da die Forschungsmittel im Haushalt erstens eingestellt oder fällt das hinten über? Das kommt mir einfach zu kurz. Und gleichwohl möchte ich Sie bitten, es gibt dieses Medikament BC007. Inwieweit besteht die Möglichkeit, dass man da auch Zulassungsprozesse beschleunigen kann? Denn bei Corona ging es ja ganz schnell bei einigen Medikamenten, wo Zulassungen beschleunigt wurden. Und damit könnte man betroffenen Menschen relativ schnell helfen.
Ja, vielen Dank. Der Haushalt hat insgesamt 80 Millionen zur Verfügung gestellt für die Long-Covid-Forschung bei Erwachsenen und 50 Millionen bei Kindern. Dazu kommen noch mal 20 Millionen vom gemeinsamen Bundesausschuss für die Erforschung bei Erwachsenen. Und ein großer Teil dieser Mittel wird für die ME-CFS-Forschung auch eingesetzt. Das trifft die Long-Covid-Patienten, die am stärksten betroffen sind, übrigens insbesondere die bestürzenden Schicksale von Kindern. Und zu dieser Studie, zu BC007, gilt einfach schlicht und ergreifend, BC07 gilt schlicht und ergreifend, das ist ein Medikament, wo wir viele Hoffnungen haben, aber die Studie muss erst einmal ausgewertet vorliegen. Wenn das der Fall ist, dann wird es auch eine entsprechende Zulassungsentscheidung geben.
So, ich korrigiere mich, weil wir sind ja noch immer bei der Frage, die der Abgeordnete Ziegler gestellt hat. Also kann er jetzt auch keine Nachfrage stellen. Und damit stellt der Abgeordnete Müller die letzte Nachfrage zu dieser Frage.
Herr Bundesgesundheitsminister, damit Long-Covid nicht entsteht, müssen wir Covid-Erkrankungen verhindern. Eine gute Präventionsmaßnahme ist ein Abwassermonitoring, um zu sehen, ob in manchen Bereichen, in Städten, Abwasser viel mit Virenlast behaftet ist. Sie stellen in Ihrem Haushaltsentwurf 2025 dafür sage und schreibe 0 € zur Verfügung. Dieser Ansatz wird durch Sie persönlich gestrichen. Ich frage Sie, wie wollen wir zukünftig Long-Covid verhindern, indem wir keine Abwassermonitoringsmittel mehr für Städte, Kommunen und Abwasserzweckverbände haben?
Vielen Dank für diese Frage. Das Abwassermonitoring findet statt, weil die Kommunen tatsächlich jetzt dieses selbst eingeführt haben. Es ist richtig, dass Abwassermonitoring stattfinden muss, aber nicht für jede sinnvolle Ausgabe. Für die Vermeidung von Corona-Infektionen oder Long-Covid ist der Bund zuständig. Somit, weil jetzt das Abwassermonitoring in der hohen Qualität flächendeckend stattfindet, auch auf der Grundlage der Investitionen und der Ausgaben der Kommunen, haben wir hier die besonderen Mittel nicht mehr benötigt. Aber wir haben sie vorher gut eingesetzt.
Und damit kommen wir zur Frage des Kollegen Frank Schwabe.
Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan ist ja bereits angesprochen worden. Das ist auch eine Gelegenheit, sich mit der dramatischen Menschenrechtslage in dem Land auseinanderzusetzen. Und ich würde noch weitergehen und sagen, sie verschlechtert sich dramatisch, unter anderem auch wegen der Klimakonferenz, weil während der Klimakonferenz die Regierung alle kritischen Meinungsäußerungen vorbeugend unterdrücken will. Wir haben die Situation, dass wir Anna Madli in Haft haben, den Träger des Václav Havel Menschenrechtspreises des Europarats. Wir haben Gubert Ibadulu im Hausarrest, der eigentlich in Dresden an der Universität sein sollte. Und wir haben eine etwa Verdreifachung der Zahl der politischen Gefangenen und mittlerweile 76 Abgeordnete aus Europa, davon 4 aus dem Deutschen Bundestag, die nicht einreisen können. Dankenswerterweise hat das Außenministerium bei den letzten Klimakonferenzen immer wieder das Thema Menschenrechte thematisiert, auch durch Veranstaltungsformate. Was ist dazu jetzt im Hinblick auf die Klimakonferenz in Baku geplant?
Ja, vielen Dank. Sie haben es angesprochen. Auch die vorangegangenen Klimakonferenzen haben in Ländern stattgefunden, wo die Frage Menschenrechte immer für uns als deutsche Delegation eine zentrale Rolle gespielt haben. Ägypten im vorletzten Jahr, im letzten Jahr Vereinigte Arabische Emirate und jetzt in Aserbaidschan. Deswegen haben wir auch als deutsche Bundesregierung, aber gerade auch als Auswärtiges Amt mit Blick auf den jetzigen Gastgeber sehr, sehr deutlich gemacht, dass man nicht sagen kann, jetzt findet Klimakonferenz statt und alle anderen Fragen, zu denen wir kontrovers in Austausch und in Diskussion stehen, die haben dann mal Pause. Deswegen die Themen, die Sie angesprochen haben, sowohl, dass es für mehrere Abgeordnete des Deutschen Bundestages, aber auch viele des Europarates derzeit keine Einreisemöglichkeiten gibt, obwohl wir alle Mitglieder des Europarates sind. Die Haftfälle, die Sie angesprochen haben, und ich möchte auch sagen, der Friedensprozess Armenien-Aserbaidschan, wo ich persönlich, wo das Auswärtige Amt und der Bundeskanzler intensiv dran arbeiten. Das sind Themen, die begleiten uns jetzt intensiv. Ich habe das immer wieder angesprochen gegenüber dem Präsidenten, dem Außenminister und dem Verantwortlichen für die COP. Und sie werden uns natürlich auch während der COP weiter begleiten mit vielen Side-Events on the spot von UNFCCC, aber auch wie damals in Ägypten, auch in Baku.
Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Kollege der Union, der CDU, Herr Hart, hat das Thema der transnationalen Repression angesprochen. Das heißt, wir müssen aufpassen, dürfen nicht naiv sein, bei dem wir andere Länder in Deutschland agieren. Ich will aber einen Fall auch ansprechen, wo ich nach der Konsistenz der deutschen Regierungspolitik frage. Es ist der Fall Samir Aschurov, aber auch andere. Der hat in Deutschland kein Asyl bekommen, ist abgelehnt worden und ist dann direkt in Aserbaidschan vom Flughafen hinweg verhaftet worden. Es gibt 6 vergleichbare solcher Fälle. Seine Frau sitzt im außereuropäischen Ausland, weil sie flüchten musste aus Baku, kann aber nicht in die EU einreisen, weil es dieses Asylurteil oder diese Entscheidung gibt. Also wie kriegen wir da eine Konsistenz in der Außen- und Innenpolitik hin?
Drin ist zum Glück in unserem Rechtsstaat und der Gewaltenteilung nicht für alle Themen zuständig, auch mit Blick auf die Innenministerin, die Sie dazu ja auch noch mal befragen können. Und Sie wissen ja auch, dass mit Blick auf Abschiebung, Rückführung und Entscheidung von Ausländerbehörden die Länder zuständig sind und vor Ort die Kommunen. Deswegen kann ich zu diesem Einzelfall jetzt nicht sagen, weil ich nicht für diese Abschiebung zuständig bin. Aber wir können gerne nachfragen in den konkreten Fall. Ich möchte nur als Respekt vor dem Parlament einmal deutlich machen, dass es dazu ja eine Positionierung mit Blick auf diese Klimakonferenz zwischen den Fraktionen, die ja alle hinreisen werden, gibt, zwischen den Klimapolitikern und auch dann mit Blick auf die Menschenrechtsfragen. Und wir machen das natürlich als Bundesregierung gemeinsam stark mit dem Parlament. Aber wir respektieren auch, was die Parlamentarier hier gemeinsam vereinbart haben.
Die nächste Nachfrage stellt die Kollegin Henneberger.
Vielen Dank. Sehr geerte Außenministerin, in Sharm el-Sheikh war die deutsche Botschaft sehr bemüht, das Thema Menschenrechte auch in den Fokus ihrer Arbeit zu stellen. Und auch wir Abgeordnete, die dort waren in Ägypten auf der UN-Klimakonferenz, haben uns ebenfalls sehr bemüht, auch in Dubai dann im folgenden Jahr das Thema Menschenrechte aufzugreifen und die Freilassung von politischen Gefangenen. Und wir werden dies auch ebenfalls in Baku tun. Und das ist auch unsere Verantwortung als Parlamentarierin, die dort da sind. Meine Frage mit Blick auch auf die nächste UN-Klimakonferenz, die auch davon lebt, dass zivilgesellschaftliche Akteure frei agieren können.
Versuchen Sie, das Fragezeichen zu setzen,
ja,
bitte.
Wie schätzen Sie Ihre Sicherheit ein und wie wird sich die deutsche Bundesregierung auch dafür einsetzen?
So, wie wir das in den vorangegangenen Klimakonferenzen, wo wir die gleichen Fragestellungen auch hatten. Deswegen hat es dazu ja auch schon intensiven Austausch zwischen dem Auswärtigen Amt und Parlamentariern gegeben. Für den individuellen Schutz mit Blick auf die Frage hatten wir ja insbesondere, als wir in Ägypten waren, abhören. Ich hatte selber ein Gespräch mit meiner eigenen Tochter und musste feststellen, dass offensichtlich nicht nur wir alleine reden, während ich auf der Klimakonferenz war. Es wurde auch im Deutschlandfunk mit thematisiert, während eines Interviews, was stattgefunden hat, dass offensichtlich was mit der Telefonverbindung nicht stimmen kann. Deswegen sind wir aus den Erfahrungen der Vergangenheit dort nicht nur sensibilisiert, wir haben das, wie gesagt, sehr eindringlich auch dem Gastgeber gesagt, dass es im eigenen Interesse ist, dass die Freiheitsrechte, die Menschenrechte von allen gewahrt bleiben.
Und damit kommen wir zur nächsten Frage und die stellt Janosch Dahmen.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Bundesminister, diese Woche hat die öffentliche Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Nachrichtendienste stattgefunden. Und der Präsident des Bundesnachrichtendienstes hat in dieser Sitzung gesagt, der Kreml sieht die Bundesrepublik Deutschland als Gegner. Und weiter, die Feinderklärung hat Putin längst gegenüber uns vorgenommen. Müssen wir angesichts solcher Warnungen uns mit Blick auf das Gesundheitswesen auch rüsten und mit einem Gesundheitssicherstellungsgesetz Vorsorge treffen? Und was machen die Vorbereitungen zu einem solchen Gesetz?
Ja, sehr geehrter Herr Abgeordneter, in der Tat, ich habe ja in meinem Eingangsstatement darauf hingewiesen, auch ohne jede Parteikritik oder Parteipolitik, dass viele Strukturreformen liegen geblieben sind. Dazu zählt tatsächlich auch ein Gesundheitssicherstellungsgesetz, an dem wir derzeit im Hintergrund arbeiten. Wir sind für den Katastrophenfall, aber auch für den Bündnisfall nicht ausreichend vorbereitet. Dazu zählt zum Beispiel die Frage Koordination von Aufgaben, Vorhaltung von bestimmten Kapazitäten, Antidoten für bestimmte Krebsmittel, Verteilung von Patienten im Ernstfall, Bereitschaften von zivilen, also Kräften in der Ärzteschaft für den Bündnisfall oder für den Verteidigungsfall. Vieles muss getan werden. Wir arbeiten daran und Sie können davon ausgehen, dass wir in den nächsten Wochen die Arbeit zu Ende bringen werden und Ihnen dann noch ein entsprechendes, also Gesetz zur Beratung im Deutschen Bundestag vorlegen werden.
Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Vielen Dank. Zu diesen notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen, die jetzt getroffen werden, gehört ja auch die Notfallreform, die wir vergangene Woche hier im Parlament beraten haben. Was würden Sie dem Parlament mit auf den Weg geben für die laufenden Beratungen, um dieses Gesetz in diesem Sinne auch gut auf den Weg zu bringen?
Vielen Dank. Die Notfallreform ist eine sehr wichtige Reform. Es ist eine Reform, die ebenfalls mehrfach schon versucht wurde. In den letzten 10 Jahren hat es mehrere Anläufe gegeben, eine solche Notfallreform zu machen. Die Notfallreform muss schnell und ohne Abstriche beschlossen werden, weil wir haben die Situation, dass derzeit wir in den Notfallzentren Patienten behandeln, die dort eigentlich gar nicht hingehören, aber Patienten, die sehr umfänglich versorgt werden müssen, in größter Not sind, nicht also so schnell versorgt werden und auch nicht an der optimalen Stelle versorgt werden manchmal. Somit verlieren wir hier zum jetzigen Zeitpunkt ohne jede Not Menschenleben. Und das ist aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, ein Versagen der Politik auch in den letzten 10 Jahren gewesen, ohne Parteipolitik. Aber die Notfallreform muss jetzt dringend kommen.
Die nächste Nachfrage stellt die Kollegin Vogler.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister, im Haushaltsausschuss hat Ihr Ministerium unseren Abgeordneten zum Thema nationale Reserve Gesundheitsschutz gesagt, wie wichtig Sie persönlich die Umsetzung der, einer Bevorratung im Rahmen des Katastrophenschutzes für Gesundheitskrisen finden, aber eben auch aufgrund der notwendigen Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden keine Mittel für die NRGS, also für die Nationale Reserve Gesundheitsschutz, veranschlagt. Wann können wir damit rechnen, dass es Ihnen gelingt, auch Mittel für diese wichtige Bevorratung mit Schutzmaterialien und Medikamenten für Gesundheitskrisen durchzusetzen in dieser Regierung?
Vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal, was die Bevorratung angeht. Wir sind auf zukünftige Pandemien deutlich besser vorbereitet. Wir haben Pandemiebereitschaftsverträge, wir haben Impfverträge, wir haben also Verträge, wo auch Arzneimittel relativ schnell für uns produziert werden können. Und zahlreiche andere Maßnahmen sind entsprechend also vorbereitet worden, getroffen worden. Wo wir derzeit mit den Ländern noch im Kontakt sind, ist tatsächlich die Zuständigkeit für die Bevorratung von bestimmten Schutzmitteln. Der Bund hat umfängliche Schutzmittel derzeit im Angebot. Wir haben zum Beispiel, wie auch aus der Laienpresse zu entnehmen ist, noch einen großen Vorrat an Masken, um nur ein einziges Beispiel zu nennen. Vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt mehr, als wir je brauchen könnten. Aber trotzdem ist also die Bevorratung durch Bund und Länder gemeinsam wichtig und in Arbeit.
So, ich habe noch 4 Meldungen und diese 4 werde ich auch zulassen. Die nächste Nachfrage stellt der Kollege Sorge.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Bundesgesundheitsminister, ich frage deshalb nach, weil Sie ja gerade eben auf die Frage des Kollegen Dahmen, Gesundheitssicherstellungsgesetz, wie da der Arbeitsstand quasi ist, gesagt haben, es würde jetzt zeitnah ein Entwurf vorgelegt werden. Wir hören das jetzt seit 3 Jahren, dass wichtige Reformen im Bereich der Pflegeversicherung, im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, im Bereich der Rente versprochen, angekündigt werden, und es passiert nichts. Und deshalb will ich nur noch mal darauf hinweisen, Sie haben bereits am 11. März diesen Jahres darauf hingewiesen in der Presse oder gesagt, es würde zeitnah ein Gesundheitssicherstellungsgesetz kommen. Können Sie mal bitte konkret sagen, wann das jetzt kommt? Das ist ja immerhin schon 7 Monate her.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Sorge. Zunächst einmal, ich habe selbst vermieden, Parteipolitik in meine Vorträge zu bringen. Wir haben ja gemeinsam miteinander regiert. Aber ich muss darauf hinweisen, wir haben derzeit 7 Gesetze im parlamentarischen Verfahren. Die große Krankenhausreform. Wir werden am Freitag das Gematik-Gesetz, Gesundheitsdatensicherstellungsgesetz, werden wir besprechen. Wir haben Organspendegesetz derzeit in der parlamentarischen Beratung. Wir haben das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz in der parlamentarischen Beratung. Wir haben die Notfallreform in der parlamentarischen Beratung. Wir haben 15 Gesetze schon beschlossen. Mich verwundert, wenn ich ganz ehrlich sein darf, Ihr Drängen, weil Sie hatten jahrelang Zeit, diese Gesetze selbst zu machen. Wir bringen jetzt ein Gesetz dem anderen in Monatsfrist, und ich kann wirklich nicht. Mein Haus arbeitet unter Volllast, und das muss ja auch mal gewürdigt werden.
Die nächste Nachfrage stellt die Kollegin Kappert-Gonter.
Herr Minister, Ursprung der Frage war ja russische Aggression und Resilienz unseres Gesundheitswesens. Und seit Kriegsbeginn hat Russland ja über 80% der ukrainischen Infrastruktur zerstört oder okkupiert. Und gerade in den letzten Wochen gab es viele gezielte Angriffe, unter anderem auf Kraftwerke. Und mit Blick auf den kalten und harten Winter, den wir befürchten müssen, ist es wahrscheinlich, dass es zu einer großen Zahl Erkrankter und Verletzter und einer erneuten Fluchtbewegung kommen wird. Und ich mache mir Sorge und möchte wissen, wie gut ist unser Gesundheitssystem besonders im Bereich der psychischen Versorgung darauf vorbereitet und welche konkreten Hilfen stellt das BMG dem ukrainischen Gesundheitssystem zur Verfügung?
Vielen Dank für die Frage. Ich will erst einmal darauf hinweisen, dass Deutschland von den schwerst verletzten Soldaten und Zivilisten, die in der Ukraine nicht mehr versorgt werden können, 75% versorgt. Wir sind da mit großem Abstand wichtigste Versorger. Wir verteilen diese Patienten in ganz Deutschland, und sie werden in den Spitzenkliniken versorgt, so wie auch unsere Bürger. Das ist eine Leistung. Dafür möchte ich all denjenigen, die daran teilhaben, ganz herzlich an dieser Stelle danken. Es ist auch so, dass wir die psychischen Belange von Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, ernst nehmen. Daher ist durch die Einbeziehung der ukrainischen Flüchtlinge in den Rechtskreis unserer Sozialversicherung tatsächlich das gesamte System der Versorgung psychisch Kranker, welches auch unseren Bürgern zur Verfügung steht, den Flüchtlingen zur Verfügung. Also wir bauen derzeit tatsächlich noch die psychischen Krankenversorgung aus, indem wir Sonderbedarfe für besonders Betroffene im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz noch einmal ausbauen werden. Aber jeder ukrainische Flüchtling, der hier hinkommt mit psychischen Krankheiten, wird nicht schlechter versorgt als unsere Bundesbürger.
Und die nächste Nachfrage stellt Heike Behrens.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte noch mal anknüpfen an die zweite Frage, die Janosch Dahm gestellt hatte, zum Thema Notfallrettung. Alle Experten sind sich ja einig, dass zum Gelingen der Notfallreform zwingend notwendig ist, dass es auch eine Rettungsdienstereform gibt. Herr Minister Lauterbach, bisher ist das im Gesetzentwurf noch nicht enthalten. Ich weiß aber, dass auch Ihnen das ein wichtiges Anliegen ist. Was kann getan werden, damit wirklich beide Maßnahmen kommen können?
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Unser größtes Problem im Rettungswesen ist, dass derzeit Teile der Rettung, zum Beispiel das Vorhalten von hochqualifizierten Leitstellen, telemedizinische Versorgung, aber auch die Versorgung von Patienten, die vor Ort versorgt werden können und gar nicht erst in die Krankenhäuser gebracht werden müssen, dass das derzeit nicht abgebildet ist. Daher überarbeiten wir das Sozialgesetzbuch dahingehend, dass diese wichtigen Rettungsmaßnahmen ebenfalls erstattungsfähig sind, dass sie eine gute Qualität haben, sodass die Rettung entfesselt werden kann. Wir haben ein gut funktionierendes Rettungssystem, aber moderne Leistungen sind da bis zum jetzigen Zeitpunkt zum Teil von der Erstattung ausgeschlossen. Das wollen wir durch Änderungsanträge im Rahmen der Notfallreform beseitigen.
Die letzte Nachfrage zu dieser Frage stellt die Kollegin Düring.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Nachfrage zu der Frage von Janusz Stamm würde an die Bundesaußenministerin gehen. Es wurde ja gerade über die hybriden Angriffe von Russland auch auf Krankenhäuser und die Debatte dazu, wie wir uns hier schützen, eingegangen. Es gibt eine nationale Sicherheitsstrategie, wo auch diese unterschiedlichen Aspekte drin sind. Können Sie noch mal darauf eingehen, inwieweit Sie auch gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium diese Lage beurteilen und wie Sie sich darauf vorbereiten?
Dazu nicht nur mit dem Gesundheitsministerium eng zusammen mit dem geschätzten Kollegen, sondern ressortübergreifend. Das war ja genau die Zeitenwende, auch mit Blick auf die nationale Sicherheitsstrategie, dass wir Sicherheit nicht nur aus dem Verteidigungsministerium oder einzelnen Ministerien definieren können, sondern ressortübergreifend. Mit Blick auf die Gesundheitsfragen, weil einzelne Maßnahmen von hybriden Aktivitäten zum Beispiel sind, Krankenhäuser die Notaufnahmen per Cyberangriff lahmzulegen, haben wir jetzt den gemeinsamen Austausch zwischen den Ländern. Und morgen haben wir die Debatte dazu. Wir haben aber angesichts dessen, dass Putin offiziell erklärt hat, Beginn dieses Jahres, dass die hybride Bedrohung zu erhöhen ist, gezielt auch gegen Deutschland, müssen wir all die unterschiedlichen hybriden Aktivitäten enger ins Visier nehmen. Wir haben Drohnen, die 9 Tage lang über Brunsbüttel stehen, wo ein Chemiepark ist, ein Zwischenlager in der Nähe ist. Wir haben viele, viele andere Fälle. Und es bedeutet eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen und vor allen Dingen innerer und äußerer Sicherheit.
Wir kommen zur nächsten Frage, und die stellt die Kollegin Janine Wissler.
Frau Bundesministerin Baerbock, fast alle Krankenhäuser im Gazastreifen sind zerstört. Tausende Menschen können dort nicht mehr behandelt werden. Deutschland sei der größte Geber für humanitäre Hilfe in Gaza, sagen Sie. Aber während europäische Staaten wie Frankreich, Spanien, die Schweiz und auch Italien palästinensische Kinder zur medizinischen Behandlung aufgenommen haben, blockiert die Bundesregierung das bisher. Und es gibt ja auch Kritik von Ärzten und Hilfsorganisationen daran. Eine Initiative organisierte Flüge und Behandlungsplätze für 32 schwerverletzte Kinder. Die Kliniken hätten auch die Behandlungskosten übernommen. Und da es sich um kleine und schwer traumatisierte Kinder gehandelt hat, war es aus Sicht der Ärzte notwendig, dass eine vertraute Person sie begleitet. Aber die Bundesregierung hat den Begleitpersonen die Einreise verweigert und das gesamte Vorhaben ist deshalb gescheitert. Ich frage Sie, warum dürfen denn Kinder aus der Ukraine mit Begleitpersonen zur Behandlung nach Deutschland kommen, was wir sehr begrüßen? Aber warum dürfen Kinder aus Gaza das nicht? Und was ist der Grund für die Entscheidung der Bundesregierung?
Jedes Leben ist gleich viel wert, das habe ich zu Beginn gesagt, und das gilt natürlich umso mehr für Kinder. Und deswegen habe ich mich von Beginn an genau dafür eingesetzt, dass das, was wir tun können, um das Leid in Gaza zu lindern, gerade auch mit Blick auf die Kinder, dass wir alles dafür tun. Auch da gab es heftige Debatten hier in Deutschland, zum Beispiel über die weitere Förderung von UNRWA. Hätten wir das nicht sichergestellt mit all der Überprüfung zur Sicherheit, hätten jetzt 560.000 Kinder in Gaza nicht gegen Polio geimpft werden können, wo viele, viele UNRWA-Mitarbeiter daran beteiligt waren, im Übrigen auch in Zusammenarbeit mit der israelischen Regierung. Das Gleiche gilt für schwer verletzte Kinder. Deswegen bin ich unter anderem auch an den Grenzübergang Rafah gefahren, habe mir dort selber angeschaut. Nach Gaza komme ich auch persönlich nicht rein, was es bedeutet, aus Kinder aus Gaza heraus zu evakuieren. Und wir haben da zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen die ägyptischen Akteure unterstützt, in dem nahegelegenen Krankenhaus medizinisches Gerät bereitgestellt, damit die Kinder vor Ort versorgt werden können, weil es für Kinder natürlich viel besser ist, all das, was vor Ort geleistet werden kann, auch vor Ort zu leisten. Auch da ist Deutschland an führender Stelle mit dabei, aber es ist ja kein Wettbewerb, wer tut mehr, sondern die bestmögliche Verzahnung. Bei den Ausflügen waren die Italiener intensiver dran, Sie haben es angesprochen, weil wir mit Blick auf die Frage von Begleitpersonal Visa ausstellen müssten. Auch hier liegt wieder der Teufel im Detail. Die Krankenhäuser und die unterschiedlichen Initiativen haben dann gesagt, vielleicht doch lieber ohne Begleitpersonal. Mit Rücksprache auch mit der betroffenen Person, Kinder ohne Mütter hierher zu bringen, würde stärker traumatisieren. Wir sind an diesen Einzelfällen dran. Und dort, wo wir helfen können, tun wir das auch. Aber wenn andere effizienter helfen können, dann ist es kein Wettbewerb, sondern das Ziel ist, diese Kinder, die absolut unglaubliches Leid erfahren haben, bestmöglich zu unterstützen.
Sie haben jetzt das Wort zu den 30 Sekunden Nachfrage und danach die Ministerin das Wort zu 30 Sekunden Antwort. Bitte.
Frau Ministerin, das war keine Antwort auf meine Frage. Die 32 Kinder, um die es ging seit April, die warten jetzt nicht mehr auf eine Aufnahme nach Deutschland. Einige sind von anderen Ländern aufgenommen worden. Einige haben Gliedmaßen verloren, die vielleicht hätten gerettet werden können. Und nach Angaben von Hilfsorganisationen sind auch einige dieser Kinder, die nicht nach Deutschland einreisen durften, gestorben, weil ihnen niemand geholfen hat. Nochmal die Frage, warum machen andere europäische Länder genau das möglich? Lassen Kinder mit Begleitpersonen einreisen? Warum tut die Bundesregierung das nicht? Sie wissen, dass Hilfsorganisationen sagen, dass humanitäre Hilfe in Gaza selbst so schwierig ist aktuell. Was tut das Auswärtige Amt? Was tun Sie persönlich, um schwer verletzten Kindern die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen?
Gerade gesagt, wir schauen uns jeden Einzelfall intensivst an, weil jeder Fall anders gelagert ist, mitreisen kann, wie schwer die Verletzung ist. Wenn es sinnvoller ist, ein Kind in Ägypten zu behandeln oder in Italien zu behandeln, weil der Flug einfach kürzer ist, dann tun wir das. Wenn wir hier in Deutschland was leisten können, was andere vor Ort nicht leisten können, dann prüfen wir das. Dafür habe ich mich persönlich intensiv eingesetzt, auch mit Blick auf die entscheidenden Fälle. Ich kenne diese Liste sehr, sehr genau und wir versuchen alles zu tun, dass wir Kindern den anderen Ort nicht geholfen werden kann, bei uns geholfen wird. Im Übrigen haben wir auch ein SOS-Kinderdorf evakuiert mit über 60 Kindern und ihren Betreuern. Das Problem ist, mitten in einem Kriegsgebiet geht das eben nicht einfach nur so, sondern solche Prozesse dauern 3 Monate. Und 3 Monate lang habe ich mich da persönlich mit Hochdruck drum gekümmert.
Ich hatte noch 2 Nachfragen, aber erst hat die Geschäftsordnung Vorrang.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Bundesministerin, das ist hier die Regierungsbefragung und wir haben hier Regeln. Und jeder Ihrer Antworten ist mindestens 30 Sekunden zu lang. Und das verzerrt einfach die Möglichkeit, an die Bundesregierung die notwendigen Fragen, die auch das parlamentarische Fragerecht ausmachen, zu stellen. Und deswegen beantrage ich jetzt, dass unsere Geschäftsordnung, unsere Regeln, die wir haben, eingehalten werden.
Ich glaube, das bedarf weder einer Abstimmung noch einer weiteren Debatte. Ich danke für die Unterstützung, für die Sitzungsleitung, die sich die ganze Zeit darum müht, alle zu ihrem Recht hier kommen zu lassen. Die nächste Nachfrage stellt der Abgeordnete Rotfuß.
Frau Ministerin Baerbock, meine Frage bezieht sich auf die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen und im Libanon, der Migrationsdruck, der sich natürlich erhöht. Und die Frage, wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass durch die circa 1 Million Menschen, die im Libanon jetzt im Land auf der Flucht sind, zusätzlich 1,5 Millionen Syrer, die dort noch als Geflüchtete sind, sich diese Flüchtlingsbewegung fortsetzt nach Europa? Das könnte 2025, also 10 Jahre nach 2015, wieder eine weitere Welle uns erreichen. Haben Sie dazu eine Einschätzung? Danke.
Es ging um medizinische Versorgung, aber der Ministerin steht es frei, inwieweit sie das jetzt beantworten kann, und zwar in 30 Sekunden.
Wie groß sehe ich die Gefahr? Groß. Die Zahlen schwanken. Ich kann die jetzt nicht selber bestätigen. Zwischen 600.000 und über 1 Million, die innerhalb des Libanons auf der Flucht sind, und zwar sehr, sehr unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Es sind etliche bereits auch nach Syrien gegangen und etliche meine ich eine große Anzahl. Und deswegen arbeiten wir so intensiv daran, dass wir dazu kommen, dass es mit Blick auf den Libanon eine Feuerpause gibt. Wir haben das gemeinsam mit Partnern Großbritannien, Amerika getan. Wir arbeiten weiter daran, dass UNIFIL dafür sorgen kann, dass von Libanon keine Gefahr mehr für Israel ausgeht und zugleich der Libanon nicht so destabilisiert wird, dass andere auch wir im Zweifel mit reingezogen werden.
So, ich habe zurzeit noch zwei Wortmeldungen zu Nachfragen. Die erste stellt die Kollegin Vogler.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, nachdem Sie gerade auf die Frage meiner Kollegin Wissler so wortstark nichts geantwortet haben, möchte ich Sie bitten, jetzt einfach ganz kurz und präzise zu sagen, in wie vielen Fällen Ihre persönlichen Anstrengungen und Bemühungen und Ihre intensiven Einzelfallprüfungen denn dergestalt erfolgreich waren, dass ein Kind oder mehrere Kinder in Deutschland behandelt werden konnten?
Wie gesagt, diese Liste, die hier vorgelegt wurde, ging es nicht darum, dass alle nach Deutschland kommen, sondern wir bestmöglich schauen, wie die Kinder am besten versorgt werden können. Ein Kind ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mittlerweile in Deutschland mit einer Begleitperson. Die Begleitperson war auch einer der Punkte, was für uns essentiell war. Wir können nicht Kindern einfach aus Kriegsgebieten ohne Begleitperson nach Deutschland bringen. Ja, und jedes Kind zählt. Wenn Sie jetzt despektierlich sagen, ein Kind, jedes Kind zählt für mich und für jedes einzelne Kind setze ich mich ein.
Die letzte Nachfrage zu dieser Frage stellt die Kollegin Kadow.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesaußenministerin. Wir hatten ja gerade den Fragenkomplex zum Libanon. Da möchte ich mich ein bisschen anschließen. Also gerade die Fluchtbewegung aus dem Libanon in Richtung Syrien würde ich gerne thematisieren. Hier gibt es Berichte darüber, dass es Festnahmen gab. Berichte
Kollegin Kadow, wir sind beim Krankenhaus und Gaza. Ja?
Der Kollege Kahn hatte was anderes erzählt.
Auch da habe ich eingegriffen. Nein.
Nein.
Diese Fragen bezogen sich alle auf, also ich halte mal die Uhr
Bitte.
Kurz an. Diese Fragen bezogen sich tatsächlich auf die medizinische Versorgung in Deutschland für Kinder aus Gaza.
Und dann kam die Libanon-Frage.
Bei dem Abgeordneten hier der AfD habe ich auch eingegriffen und ich sage es jetzt noch mal. Es steht auch der Ministerin dann frei, ob sie überhaupt noch antwortet, weil es muss zur Hauptfrage gehören. Also wir halten uns bitte alle an die Regeln.
Vielen Dank. Das war mir nicht bewusst, dass das jetzt nicht mehr dazu gehört. Deshalb die Frage. Ich komme direkt dazu. Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung zur Unterstützung der libanesischen Zivilgesellschaft zur Bewältigung der humanitären Krise, die wir ja dort leider auch fortfinden, und zur Stabilisierung des Landes? Und wie blicken Sie auf die jetzige Situation in Syrien?
Besorgniserregend. Und nochmal, deswegen ist für uns das Eintreten gemeinsam mit den Akteuren vor Ort, damit es nicht zu einer Destabilisierung des Libanons kommt, so essentiell und kein Widerspruch zu dem, was wir zur Unterstützung der Sicherheit Israels tun. Ganz konkret, das passt auch zum Thema Gesundheit mit Blick auf den Libanon. Ich habe in New York, als die Situation in Libanon sich so verschärft hat, deutlich gemacht, dass wir weitere 62 Millionen Euro für vor allen Dingen 4 mobile Kliniken für den Libanon bereitstellen, weil auch hier die Gesundheitsversorgung essentiell ist. Wir haben das World Food Program mit 20 Millionen aufgestockt, gezielt für Libanon. Für UNHCR weitere 20 Millionen und 2 Millionen Euro für das Deutsche Rote Kreuz für Bluttransfusion. Und mit Blick auf die Flüge, die die Bundeswehr geleistet hat, haben wir nicht nur Staatsangehörige nach Deutschland gebracht, sondern 7 Tonnen Güter mit in den Libanon gebracht, weil
ich
es für uns essentiell ist, das humanitäre Leid zu enden.
Und wir kommen zur nächsten Hauptfrage und die stellt der Kollege Sorge.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich an den Bundesgesundheitsminister, an Herrn Lauterbach. Und zwar geht es darum, der Schätzerkreis hat ja heute seine Prognose für die Zusatzbeiträge im nächsten Jahr vorgestellt. 0,8% zusätzlich zu den bereits jetzt bestehenden 1,7%. Wir werden also historisch hohe Beitragssatzerhöhungen nächstes Jahr sehen. Nun haben Sie auch heute wieder mehrfach Reformen angekündigt, auf die wir seit Monaten im Pflegebereich, im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, wo wir ja diese strukturellen Reformen brauchen, damit eben diese Beitragssatzerhöhungen nicht ständig eintreten, warten wir seit 3 Jahren auf Ihre Reform. Ich weiß, Sie werden sicherlich gleich wieder sagen, Sie überlegen, Sie müssten und machen Dinge, die in den letzten Jahren auch unter Ihrer Mitverantwortung liegen geblieben sind. Deshalb würde mich ganz konkret interessieren, wann kommt die strukturelle Reform für die gesetzliche Krankenversicherung, insbesondere setzen Sie Ihren Koalitionsvertrag um, der ja vorsieht, dass Bürgergeldbezieher entsprechend ins System auch die Abgaben eingeführt werden müssen? Und glauben Sie, dass 17% Gesamtbeitrag in der GKV funktionieren zukünftig?
Ja, vielen Dank. Ich will darauf hinweisen, dass wir zahlreiche Reformen schon gemacht haben. Wir haben das Digitalgesetz beschlossen, das Gesundheitsdatennutzungsgesetz beschlossen. Wir haben mehrere Pflegegesetze beschlossen. Aber Sie haben recht, also große Reformen so brauchen eine gewisse Vorbereitungszeit. Wir haben mehr als 2,5 Jahre an der Krankenhausreform gearbeitet. Sie kommt. Morgen wird sie im Deutschen Bundestag beschlossen. Wir bringen das also dritte Digitalgesetz am Freitag ein, das Digitalagenturgesetz. Wir haben das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz jetzt schon in den parlamentarischen Beratungen. Das Notfallreformgesetz ist angesprochen worden. Die Kollegin Behrens hat die Ergänzung um den Rettungsdienst gerade angesprochen. Das Gesunde Herzgesetz ist ebenfalls im parlamentarischen Verfahren. Eine Verbesserung der Organtransplantation, des Kreuzspenden ist ebenfalls im parlamentarischen Verfahren. 15 Gesetze haben wir schon gemacht. Wir werden am Ende dieser Legislaturperiode weit über 30 Gesetze beschlossen haben. Das ist dann mehr als sonst in vielen Legislaturperioden. Und wir werden somit diese notwendige Strukturverbesserung hinbekommen. Das werden wir mit den Parlamentariern in den nächsten Monaten, wir sind auf dem Höhepunkt des Abschlusses dieser Reformen, mit den Parlamentariern gemeinsam schaffen.
Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Ja, sehen Sie es mir nach, Herr Bundesgesundheitsminister, dass wir als Union dem kaum noch glauben können. Wir hatten heute eine Ausschusssitzung, wo ja final die Krankenhausreform quasi im Schweinsgalopp final diskutiert worden ist. Wir haben gestern über 50 Änderungsanträge bekommen. Das ist das kooperative Verhalten, was wir von der Bundesregierung sehen. Und deshalb würde mich wirklich interessieren, ob Sie diese Durchhalteparolen, diese Ankündigung glauben. Und insbesondere, was sagen Sie den Millionen Pflegebedürftigen, was sagen Sie den Angehörigen, die seit über 3 Jahren auf eine Reform der Pflegeversicherung warten, zutiefst verunsichert sind, wann diese Reform denn letztendlich kommt.
Also ohne jede Schärfe, Sie spüren ja den Widerspruch in dem, was Sie sagen. Zum einen sagen Sie, wir würden nur ankündigen, dann geht es Ihnen zu schnell heute im Ausschuss. Die Arbeit ist umfänglich und wir also bringen daher ein Gesetz nach dem anderen, das ist gar keine Frage. Und ich finde auch, dass im Großen und Ganzen die Beratungen gut laufen. Dass eine große Pflegereform notwendig ist, ist klar. Da ist ebenfalls also der Entwurf jetzt also in der Endabstimmung. Wir haben schon mehrere Pflegegesetze gemacht. Erlauben Sie mir nur ein einziges Beispiel. Wir haben durch unsere Gesetze beim Pflegestudiumstärkungsgesetz und im Fachkräfteeinwanderungsgesetz haben wir die Zahl der Menschen mit einem Abschluss in der Pflege in einem Jahr im Anerkennungsverfahren um 50% erhöhen können. 50%, das war eine große Last.
Ich bin wirklich betrübt, Herr Minister, aber ich darf... Wieso? Es war schon längst rot.
Meine Zeit war weitergelaufen, wenn ich mich nicht versehen habe.
Es tut mir leid, aber wir müssen uns ein bisschen mehr an die Regeln halten. So, Nachfragen habe ich nicht gesehen. Damit kommen wir zur nächsten Frage. Und die stellt der Kollege Müller-Rosentritt.
Ja, liebe Frau Außenministerin, trotz zahlreicher Evidenzen wurde über Jahre hinweg eine Verstrickung zwischen Hamas und UNRWA geleugnet. Die Organisation UN-Watch hat zahlreiche Evidenzen aufgebracht von Lehrern, die aktiv das Massaker gefeiert haben, wie Imran Hassan oder Osama Hamad. Nun wissen wir als eines von vielen Beispielen, dass der Chef der Terrororganisation Hamas im Libanon, Fatih al-Sharif, gleichzeitig auch Chef der UNRWA-Lehrergewerkschaft war. Will das Auswärtige Amt trotz der vielfachen Vorwürfe wie geplant weitere Zahlungen an UNRWA leisten oder wird der im Bundeshaushaltsgesetz 2024 erstmals eingeführte § 8a, der neue § 9 im neuen Haushaltsentwurf für 25 Anwendung finden, der jegliche Förderung von terroristischen Aktivitäten ausschließt?
Wie Sie genau wissen, weil auch das Thema haben wir ja schon intensiv miteinander besprochen, wenden wir natürlich den Paragraphen der Haushaltsgesetzführung intensiv an. Es war die deutsche Außenministerin, das Auswärtige Amt, was in New York engstens den Überprüfungsbericht der ehemaligen französischen Außenministerin mit Blick auf die UNRWA-Vorwürfe überprüft hat. Dieser sogenannte Colonna-Bericht, wie gesagt, einer französischen ehemaligen Außenministerin, ist dann zu unterschiedlichen Empfehlungen gekommen, die dann entsprechend umgesetzt worden sind.
Danach sind alle anderen Geberländer, all unsere Partner in die UNRWA-Finanzierung wieder eingestiegen. Wir als Deutsche auch. Viele hatten die UNRWA-Finanzierung nicht ausgesetzt. Jeden Einzelfall wird nachgegangen. Insbesondere ist es wichtig gewesen, und das halten wir als Deutsches Auswärtiges Amt intensiv nach, dass jeder einzelne Vorwurf, der im Raum steht, unverzüglich überprüft wird. UNRWA, die UN, melden das an die israelischen Sicherheitsbehörden. Mit Blick auf die 9, die damals im Raum standen, wurden alle Personen überprüft. Alle 9 wurden unverzüglich entlassen. Mit Blick auf den Hisbollah-Fall, auch dort hat es eine unverzügliche Reaktion gegeben. Ich habe vorhin bereits deutlich gemacht, dass die Polio-Kampagne, die unter anderem von der israelischen Regierung unterstützt wurde, nicht ohne UNRWA hätte stattfinden können. Deswegen ist es für uns essentiell, wenn es keine Alternativen gibt und UNRWA der einzige Versorger ist in gewissen Bereichen, dass wir auch unsere Unterstützung entsprechend.
Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Vielleicht bräuchte es ja auch diese Kampagnen gar nicht, wenn man nicht sukzessive bei UNRWA Hass- und Terrorleidenschaft pflegen würde. Aber eine Frage ist, wie wollen Sie denn zukünftig ausschließen, dass wir wirklich Bundessteuergelder, Gelder für Bürger, für Terrororganisationen wirklich nicht mehr fließen lassen?
Wir lassen keine, das weiß ich, entschieden zurück, erneut, mehrfach, das haben wir auch mit Ihren Fraktionskollegen immer wieder thematisiert, die ja diese Haushaltsgelder entsprechend auch mit freigegeben haben, dass wir direkte Finanzierung leisten. Wir leisten Gelder für UN-Organisationen. Wir haben klare Kriterien, nach denen dort entsprechend gearbeitet wird. Und jetzt haben Sie aber einen Raum gestellt. Und das ist halt Politik. In der Realpolitik muss man sich entscheiden. Da muss man manchmal schwierige Entscheidungen treffen. Im Zweifel, haben Sie gesagt, finden diese Kampagnen da nicht mehr statt. Also wenn Ihre Antwort ist, 560.000 Kinder in Gaza werden nicht mehr gegen Polio geimpft. Das wäre die Alternative gewesen. Nein, da haben wir deutlich gesagt, der Schutz dieser Kinder, die nichts für Hamas-Terroristen können, der ist für uns essentiell. Und deswegen hat Deutschland über die WHO auch dafür Gelder bereitgestellt.
Die nächste Nachfrage stellt Frau von Storch.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit zur Nachfrage. Ist für Sie eigentlich relevant mit Blick auf die Förderung der UNRWA, was die israelische Regierung dazu sagt, oder ist Ihnen das einfach schlicht egal? Weil die israelische Regierung immer wieder darum gebeten hat, gefordert hat, gesagt hat, sie möchten nicht, dass die UNRWA unterstützt wird, ist das für einfach vollkommen Wurst. Sie geben das Geld dahin, auch wenn Israel sagt, die sind Teil, die UNRWA ist Teil des Problems und nicht Teil der Lösung.
Wir geben nicht Blankogeld hin, sondern wir halten uns an das Haushaltsgesetz, was hier gemeinsam verabschiedet wurde, auch mit Blick auf den Paragraphen.
Es ging 8. um die israelische
wir
Regierung,
überprüfen. Ich ob Ihnen das egal ist. Ich antworten möchte, auch wenn Ihnen das nicht
gefällt. Aber die
gefällt.
Frage...
Soll ich antworten?
Also es gibt
antworten?
Jetzt keinen Dialog, sondern es wird eine Frage gestellt und es gibt eine Antwort. Und das möglichst in der vorgegebenen Zeit jeweils.
Das Recht ist, Sie können fragen, was Sie wollen, und ich antworte auf die Fragen, wie die Faktenlage ist. Und die Faktenlage ist so, dass wir uns an alle Regeln des Deutschen Bundestages halten, dass wir gemeinsam die Versorgung zur Verfügung stellen. Ich bin im Daueraustausch mit der israelischen Regierung genau über diese Frage. Deswegen haben wir zum Beispiel auch deutlich gemacht, sollten wir die Impfkampagne unterstützen. Dort waren 1.000 UNRWA-Mitarbeiter an der Polio-Impfkampagne beteiligt. Die israelische Regierung war auch mitbeteiligt an dieser Impfkampagne. Und offensichtlich sehen Sie daran, dass wir nicht nur im Austausch sind, sondern dass wir auch bei ganz kniffligen Fragen, wo wir unterschiedliche Meinung haben, engstens zusammenarbeiten.
So, ich habe noch 3 Nachfragen zu dieser Frage. Bitte sich jeweils darauf zu besinnen, was die Hauptfrage war, schon bei der Fragestellung. Die Kollegin Spellerberg stellt die nächste Nachfrage.
Außenministerin, Sie haben gerade schon zu UNRWA ausgeführt, gerade auch zur Notwendigkeit innerhalb von Gaza aufgrund der humanitären Lage. Vielleicht können Sie noch mal dazu ausführen, warum UNRWA gerade auch außerhalb Israels notwendig ist, auch aus einer Sicherheitsperspektive.
Jetzt habe ich aber nur 12 Sekunden. Gut. Mit Blick auf den Punkt, auch deswegen bin ich auch nach den vielen Gesprächen manchmal verwundert, dass dann immer wieder aufkommt, aber pauschal UNRWA abschaffen oder keine Unterstützung mehr. UNRWA leistet eben auch
finanzielle Unterstützung, Versorgung in Jordanien, leistet das auch in anderen Nachbarländern. Und wir hatten ja gerade hier auch die Fragen gehabt, was tun wir, dass andere Nachbarländer nicht destabilisiert werden. Jordanien ist eins der Länder mit Blick auch auf die Angriffe des Irans, die es gegeben hat, was deutlich gemacht hat, in den letzten Monaten, wir stehen ein für die Sicherheit Israels. Wenn die Jordanier dann sagen, ihr müsst uns unterstützen, wir haben so viele palästinensische Flüchtlinge bei uns, wenn wir die Schulen mit Blick auf UNRWA in Jordanien einstellen würden, würde dann Jordanien weiter sagen, und wir stehen ein für die Sicherheit Israels. Ich habe daran große Zweifel. Auch hier gilt, bitte, man kann nicht sagen, das eine oder das andere, sondern es heißt beides engstens zusammengedacht.
So, geschäftsleitend, ich habe noch den Kollegen Hart und den Kollegen Rover. Und wenn sich jetzt alle jeweils an ihre 30 Sekunden halten, dann sind wir dann exakt am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Also, Kollege Hart, Sie beginnen.
Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, dieser Fall mit diesem Lehrerfunktionär, der war ja Direktor einer UNRWA-Schule. Er wurde bereits im März suspendiert, ohne Gehaltszahlung, weil es Verdachtsmomente gegen diese Person kam. Und es hat dann eine circa sechsmonatige Untersuchung bei der UNRWA, ich glaube in New York ist diese Stelle, die das prüft, gegeben. Und man hat trotzdem nicht mitbekommen, dass es sich bei dieser Person um einen der führenden Funktionäre und man würde sagen Verbindungsoffizier zwischen Hamas und Hezbollah, also nicht irgendwie eine untergeordnete Charge, sondern ein Führer. Das macht mich skeptisch im Blick auf die Frage, ob die UNRWA überhaupt in der Lage ist, solche Fälle richtig zu recherchieren. Ich unterstelle keinen bösen Willen, aber bitte, was sagen Sie dazu, wie kann man das verbessern?
Ich habe ja vorhin für Ehrlichkeit und Anstand ein paar deutsche Tugenden geworben. Und deswegen muss ich hier ehrlich sagen, die deutsche Außenministerin ist nicht dafür zuständig, dass sie jeden einzelnen Fall überprüft. Wir müssen Abwägungen treffen, ob wir die UNRWA-Finanzierung aufgrund dieser Fälle, die furchtbar sind, die ich aufs Äußerste verurteile, ob wir die komplette UNRWA-Finanzierung deswegen einstellen. Da haben wir einen Prozess gehabt über mehrere Wochen, auch gemeinsam hier diskutiert mit Abgeordneten, wie können wir die Verfahren und Mechanismen verbessern, ausschließen und absolute Sicherheit, das wissen wir auch mit Blick auf unsere innere Sicherheit, gibt es niemals. Wir versuchen alles, dass das ausgeschlossen werden kann. Ich sage Ihnen hier, es gibt weitere 5 Personen im Libanon, da sind wir auch mit Hochdruck dran. Lazzarini ist ja gerade hier. Auch da wäre es gut, wenn das Parlament, glaube ich, intensiv in das Gespräch eintreten würde.
So, zügig die allerletzte Nachfrage vom Kollegen Rowe.
Danke, Frau Präsidentin, dass Sie die Frage zulassen. Hat die Bundesregierung Kenntnis über den Inhalt der von Israel geführten Liste, nach der 108 Mitarbeiter des Palästinenser Hilfswerks UNRWA auch bei der Hamas aktiv sein sollen? Falls ja, welche Konsequenzen sind daraus gezogen worden? Hat die Bundesregierung Philipp Lazzarini aufgefordert, die auf der Liste geführten Mitarbeiter zu suspendieren und eine unabhängige Prüfung durchzuführen? Falls ja, wie hat dieser reagiert? Falls nein, warum nicht?
Da wundere ich mich über die Frage. Sorry to say, aber ich meine, die Lage ist hochbrisant vor Ort. Ständig verändern sich Dinge, wo leider kein Zauberstab da ist, wo man sagt, jetzt ist alles wieder gut. Ob wir uns für eine Kommission eingesetzt haben, das habe ich gerade gesagt. Und im Frühjahr diesen Jahres war ich persönlich in New York, um diese Colonna-Kommission der französischen Außenministerin plus die weitere Kommission des Office of Internal Oversight gegen 19 UNRWA-Mitarbeitende, um das bei der UN einzufordern. Wir haben deutlich gemacht, so kann das nicht weitergehen. Ja, das haben wir mit Hochdruck getan. Und ich würde mich freuen, wenn andere Partner intensiv so dran wären wie wir an dieser Stelle. Aber nochmal, wir sind in einer Situation, wo wir nicht sagen können, wir wollen weiter humanitäre Hilfe leisten, wie das Paul Ciemiak hier gesagt hat, für den Libanon. Und auf der anderen Seite sagen wir, aber bitte nicht mit dem Akteur, der gerade vor Ort ist. Die Welt ist nun mal so, dass beides auf engste miteinander zusammengehört.
Ich gehe davon aus, dass ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der nächsten Präsidiumssitzung erörtere, wie wir diesen einen Knopf, den wir höchst sparsam einsetzen, gegebenenfalls in der nächsten Befragung einsetzen, wenn wir es nicht anders hinbekommen. Ich beende die Befragung. Bitte zügig die Plätze zu wechseln, und hier vorn wechselt jetzt auch das Präsidium.
So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie herzlich. Können wir weitermachen? Ja, sehen alle halbwegs noch wach aus. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, die Fragestunde, mündliche Fragen auf Drucksache 20.13.318 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Ich rufe auf die Frage Nummer 1 des Kollegen, des Abgeordneten Thomas Jarzombek zum Thema Änderungen am Pakt für Forschung und Innovation für die zweite Hälfte der Paktlaufzeit. Das Wort. Wer steht denn zur Beantwortung bereit? Das ist der parlamentarische Staatssekretär Dr. Jens Brandenburg. Und der erhält jetzt auch das Wort.
Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Jarzombek, namens der Bundesregierung beantworte ich Ihre Frage wie folgt. In den Zielvereinbarungen für die zweite Hälfte der Paktlaufzeit von 2026 bis 2030 werden insbesondere die identifizierten Weiterentwicklungspotenziale aus dem Monitoringbericht zum Pakt für Forschung und Innovation in den Bereichen des Transfers von Forschungsergebnissen bei der Gleichstellung und der internationalen Profilbildung adressiert. Hierzu steht die gemeinsame Wissenschaftskonferenz mit den Paktorganisationen derzeit im Austausch. Die neuen Zielvereinbarungen sollen zum 1. Januar 2026 in Kraft treten und enden mit der Paktlaufzeit Ende 2030. Eine zentrale Weiterentwicklung innerhalb des PFI 4 stellt das Format des Paktforums dar. Mit ihm soll eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen den PFI-Organisationen, aber auch mit den Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Akteuren geschaffen werden.
Gibt es eine Nachfrage? Bitte schön.
Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär, Sie haben uns jetzt keinerlei inhaltliche Aussagen gemacht. Daraus lese ich jetzt erstmal, dass Sie keinen eigenen Gestaltungsanspruch haben. Dem können Sie gleich widersprechen und auch darlegen, welchen Sie haben. Ich möchte aber trotzdem auch die Frage stellen, was Sie sich konkret im Bereich Transfer, Sie haben das ja gerade angesprochen, jetzt an Weiterentwicklung des Pakt für Forschung und Innovation vorstellen.
Ja, bitte. Sehr geehrter Herr Kollege, mit dem Stichwort Transfer haben Sie ja einen Inhalt, den ich genannt habe, eben schon benannt. Es ist so, dass momentan mit den Paktorganisationen, wo diese Aufgabe natürlich sehr unterschiedlich ausgelagert ist, Fraunhofer beispielsweise anders als bei Helmholtz, laufen ja derzeit Gespräche zu konkreten Zielvereinbarungen. Die werden jetzt geführt bis zum Jahresende. Das wird dann in der GWK bis zum Sommer nächsten Jahres beraten und auf der Basis beschlossen.
Haben Sie noch eine zweite Frage? Bitte schön.
Ja, Herr Staatssekretär, ich glaube, niemand hat bisher verstanden, was Ihr Ziel ist. Ich glaube ernsthaft, Sie haben gar keins, weil Sie wüssten noch heute, das ist das wichtigste Instrument. Wir reden hier über 8 Milliarden Euro für die Forschungsorganisation jedes Jahr. Ihre Ministerin hat uns zu Beginn vorgeworfen, wir hätten diesen Haushalt versteinert mit Bezug darauf, dass es hier einen 10-jährigen Planungshorizont gibt für die Organisation. Jetzt ist vereinbart, dass zur Hälfte nach 5 Jahren diese Zielvereinbarungen noch mal geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Und ich höre heute, Sie haben keine einzige Idee, wie Sie es weiterentwickeln wollen, außer zu sagen, die Organisationen reden miteinander. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich bitter. Und das deckt sich exakt auch mit dem Einbruch, dass in Ihrer Leitungsebene des Ministeriums kein Mensch irgendeine Idee hat. Ich will Sie noch mal eins fragen. Da ist jetzt dieses Paktforum verabredet worden in diesem Jahr. Aus der Allianz der Wissenschaftsorganisationen höre ich, eigentlich sind wir doch das Paktforum. Jetzt ist mal meine Frage, wozu braucht man das denn eigentlich und was ist Ihre Erwartungshaltung?
Herr Staatssekretär.
Also es waren jetzt mehrere Nachfragen in einem zum Paktforum. Konkret geht es natürlich auch die Vernetzung, übrigens auch im Austausch mit der GWK noch mal deutlich zu verbessern. Ganz konkret beim Transfer, und das gilt übergreifend für sämtliche Paktorganisationen, ist uns wichtig, dass stärker als in der Vergangenheit tatsächlich der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis, auch in die Wissen, in die Wirtschaft, in die wirtschaftliche Anwendung besser gelingt. Wir wissen beide, dass das je nach Forschungsbereich, je nach Organisation sehr unterschiedlich ausgestaltet ist. Daher werden die Zielvereinbarungen nicht, wie Sie gerade genannt haben, überprüft und gegebenenfalls angepasst, sondern es werden neue Zielvereinbarungen derzeit aktiv für jede einzelne dieser Organisationen gemeinsam erarbeitet und nächstes Jahr beschlossen.
Vielen Dank. Ich sehe eine Nachfrage beim Abgeordneten Kaufmann. Ist das richtig?
Ja. Danke, Frau Präsidentin. Herr Staatssekretär, mehrere Forschungseinrichtungen beklagen, dass Schwierigkeiten in den Bereichen Baukosten und Beschaffung bestehen aufgrund der Inflation. Baumaßnahmen konnten nicht im geplanten
Kostenrahmen umgesetzt werden. Zusätzlich bestehen Lieferschwierigkeiten, die Bauvorhaben verzögern. Auch die moderaten Inflationsraten können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es da Probleme gibt. Wollen Sie wirklich die Forschungseinrichtungen jetzt mit den gestiegenen Kosten allein lassen oder wollen Sie zumindest für einen moderaten Inflationsausgleich in diesem Pakt sorgen?
Das BMBF hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich dafür eingesetzt, insbesondere bei den gestiegenen Energiepreisen der Forschung gezielte Unterstützung zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Es ist unabhängig davon so, dass Bund und Länder gemeinsam ja 3% mehr jedes Jahr den Paktorganisationen zur Verfügung stellen. Das ist mehr als ein aktueller Inflationsausgleich. Die Inflation liegt unter 3% derzeit. Wir leisten also derzeit schon mehr als das, was Sie gerade einfordern.
Vielen Dank. Weitere Fragen sehe ich hier nicht. Der Ordnung halber sage ich noch mal, wir sind im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und wir kommen zur Frage Nummer 2 des Abgeordneten Tobias Matthias Peterka. Bitte schön.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Peterka, seitens der Bundesregierung beantworte ich Ihre Frage wie folgt. Die aus einer Rede der Bundesministerin zum 3. Oktober 2024 entnommene kurze Passage soll zum Ausdruck bringen, dass extreme und demokratiefeindliche Positionen leider an Zuspruch gewinnen. Das bedeutet auch, die Demokratie muss sich beweisen. Wir alle sind aufgefordert, die Demokratie gegen ihre Feinde zu verteidigen. Die Bundesregierung sieht in jeder Form von Extremismus eine Gefahr für unsere Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt den Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus daher mit einer eigenen Förderrichtlinie, wie es auch Forschungsprojekte fördert, die sich mit Islamismus und mit Antisemitismus befassen.
Herr Abgeordneter, haben Sie eine Nachfrage? Bitte schön.
Ja, natürlich habe ich die. Vielen Dank für die Ausführungen, aber meine Frage ging ja konkret in Richtung der Aussage. Immerhin anlässlich des Tags der Deutschen Einheit möchte ich da doch noch mal konkret nachfragen. Das Zitat ist ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht aus politischer Korrektheit die Demokratie zu wenig verteidigen. Deswegen noch mal die Frage, sehen Sie oder sieht Ihr Haus oder die Ministerin da irgendein Ansatz? Es muss etwas Konkretes auch gemeint sein, vielleicht auch im Regierungshandeln. Oder ist das dort absolut nicht ersichtlich, dass man politisch